Was wichtig ist oder mir persönlich extrem wichtig ist, ist, dass Marke eine gedeckte Währung sein muss. Das heißt, Marke kann nicht Sachen versprechen, die am Ende das Produkt nicht hält.
Pioniere wie wir. Der Kehnbaum-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pioniere wie wir. Ich hoffe, ihr und oder eure Kinder haben schon alle gut gefrühstückt oder zu Mittag oder zu Abend gegessen. Falls ja, dann standen bei dem einen oder anderen vielleicht auch Kölnflocken auf dem Tisch. Passend dazu spreche ich heute mit Friederike Driftmann-Egelhof. Sie ist neue Vorsitzende der Geschäftsführung von Peter Köln und leitet das Familienunternehmen seit Mai 2024 in siebter Generation. Neben den blütenzarten Haferflocken in der schönen blau karierten Papiertüte, die ihr hoffentlich just gerade alle visualisieren könnt, hat Peter Köln heute natürlich noch viel mehr im Angebot. Welchem Wandel beispielsweise das Segment der Frühstückscerealien unterliegt und welche Trends heute in der Branche generell bedient werden müssen, sind nur zwei Aspekte unseres kurzweiligen Gesprächs. Freut euch auf eine junge, dynamische Unternehmerin mit dem Herz am kernigen Fleck für die Regionalität, Nachhaltigkeit und Teamgeist zentrale Werte darstellen und die mit authentischer Kommunikation sowie stetiger Innovation dafür sorgt, dass auch zukünftige Generationen beruhigt an das Markenversprechen "Du stärkst die Welt und wir stärken dich" der Köln-Produkte glauben können. Ich wünsche euch vollen Genuss beim Zuhören. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Pioniere wie wir. Und heute sind wir aus Köln bei Köln. Konkret sind wir bei Peter Köln. Und neben mir sitzt Friederike Driftmann, Vorsitzende der Geschäftsführung seit dem 1.5.2024. Danke, dass wir hier sein dürfen.
Ja, herzlich willkommen. Freue mich.
Friederike, erzähl mal, es ist ja jetzt so ein bisschen vom Zeitpunkt her ideales Timing. Wir befinden uns etwa im Sommer. Du hast roundabout 100 Tage absolviert. Wie war denn so der Einstieg in der Rolle?
Ja, also mein Einstieg war erstmal sehr herzlich. Ich wusste ja schon von vielen Gesprächen mit unserem Team, dass Peter Köln bekannt ist für das herzliche Mitarbeiter und den Mitarbeitenden. Und ich habe das Gefühl, dass ich genauso herzlich aufgenommen worden bin. Das war wirklich toll. Und in den letzten 100 Tagen hatte ich viele große Herausforderungen zu meisten, sowohl strategisch als auch viele operative. Und ich habe das Gefühl, dass die Einarbeitung gut war, dass wir schon die ersten strategischen Ziele festgesetzt haben, dass wir das Team gut kennengelernt haben und dass wir ja so ein bisschen verstanden haben, wie der Laden läuft, und das war eine gute Grundlage, um jetzt weiterzumachen.
Heute kannst du verraten, ich habe es dich damals aber nicht genau gefragt, als wir uns kennengelernt haben vor ein paar Jahren, vielleicht kannst du uns daran teilhaben lassen. Du hast sehr, sehr viel in den vergangenen Jahren absolviert, du hast ja auch deine Staatsexamen beide hinter dich gebracht, du hast promoviert, du hast verschiedene berufliche Stationen absolviert. Hattest du dieses Datum 24 immer schon mal vor Augen oder hat sich das so ergeben? Wie hast du die letzten Jahre bestritten?
Also ich habe mich in der Tat sehr akribisch auf diese Thematik vorbereitet, weil mir wichtig war, gut vorbereitet in den Job zu starten. Es gibt, glaube ich, viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich auf eine Nachfolge vorzubereiten. Aber mir war immer wichtig, möglichst viel außerhalb des Unternehmens kennenzulernen, möglichst viel Input mit ins Unternehmen reinzubringen und es mir möglichst offen zu lassen, wann genau der konkrete Start ist. Und ehrlich gesagt hatte ich eine wunderbare Begegnung im Dezember letzten Jahres mit einem Mitarbeiter von uns, der mich auf der Weihnachtsfeier ansprach und gesagt hat: "Ha, Friederike, wann kommst du denn zu uns? Warum arbeitest du noch für fremde Leute?" Und das war halt so ein Moment für mich, wo ich gesagt habe, vielleicht ist 2024 ein guter Zeitpunkt, um wirklich mit dem Mang zu gehen, mit an diesem Change, den wir hier gerade im Unternehmen und an der Modernisierung des Unternehmens arbeiten, mitzuarbeiten und Teil dieses Wandels zu sein und eben nicht nur von außen, ja, in Teilbereichen mitzuwirken.
Du bist ja schon auch lange Gesellschafterin des Unternehmens. Wir im Vorfeld sind wir hier ein bisschen über das Gelände gegangen. Du hast ja auch teilweise gelebt. Sag mal, was ist so deine erste Erinnerung oder wie ist das Unternehmen in deinem Leben? Wie hat sich die Präsenz entwickelt?
Ja, ich habe natürlich unglaublich viele Erinnerungen aus meiner Kindheit hier. Ich habe hier gespielt. Dort, wo jetzt große Industrieanlagen steht und wo wir ein neues Werk bauen, war früher eine grüne Wiese, wo ich Gänseblümchen gepflückt habe. Und ich kann mich noch erinnern, unsere Produktentwicklerin, die heute schon jetzt, ich glaube, über 30 Jahre im Unternehmen ist, die hat damals von mir als junge Frau einen Blumenstrauß von Gänseblümchen in die Hand bekommen, weil ich hier einen Gänseblümchen-Blumenstrauß gemacht und gepflückt habe. Und daran kann sie sich bis heute erinnern. Und ich erinnere mich eben auch an die Tatsache, hier mit Puppenwagen rumgefahren zu sein. Also das ist tatsächlich mein Abenteuerspielplatz gewesen und mein Zuhause. Und ich verbinde bis heute sehr viel mit diesem Standort.
Du bist jetzt ja 7. Generation. Wie bewegt ihr euch untereinander, miteinander? Wie dürfen wir uns das vorstellen? Wie gesagt, du bist jetzt ja auch operativ als Vorsitzende der Geschäftsführung hier aktiv. Wie spielt ihr das in dem Gesellschafterkreis?
Also wir sind eine Familie, die sehr stark zum Familienunternehmen hält und an der Zukunft des Familienunternehmens interessiert ist. Und bis 2015 war ja mein Vater persönlich haftender Gesellschafter des Unternehmens, ist dann in den Aufsichtsrat gewechselt, dann verstorben. Und dann gab es eine Zeit lang, wo wir dann wirklich Fremdgeschäftsführung hatten und sich die Familie inklusive meiner Person im Hintergrund gehalten hat. Heute bin ich die Einzige, neben zwei Geschwistern von mir, die mich noch unterstützen, aber die Einzige in der Geschäftsführung. Und der Rest ist ein sehr aktiver, sehr interessierter Gesellschafter. Kreis und wir tauschen uns aus zu den Themen.
So, und jetzt kommen wir natürlich zu diesem tollen, wunderbaren Unternehmen. Jeder von euch kennt es natürlich. Und du hattest im Vorgespräch mal gesagt, das fand ich auch schön, so man wächst, also kannst du vielleicht mal besser formulieren, man wächst mit Köln auf. Und das ist ja irgendwie ein Produkt, das einen hohen Markenbekanntheitsgrad hat über ganz, ganz viele verschiedene Generationen. Führ doch nochmal aus, was macht ihr denn eigentlich ganz genau?
Ja, genau. Also Peter Köln, seit 1820 am Markt, sind im Gesamtbereich Cerealien, haferbasierter Cerealien aktiv, Marktführer im Bereich Müslis, Porridge und Haferflocken, sind auch bekannt für unsere blütenzarten Kölnflocken, die wir seit über 100 Jahren auf den Markt bringen. Und darüber hinaus haben wir ein Öl- und Fette-Portfolio, wo Mazola wahrscheinlich die bekannteste Brand ist. Und das ist das, wo wir zu Hause sind. Lebensmittel, pflanzenbasierte Lebensmittel. Und unser Kerngeschäft nach wie vor Hafer und dafür werden wir auch wahrgenommen. Und deswegen sagen viele Menschen, sie sind mit uns groß geworden, weil sie schon seit von Kindesbeinen an eben mit Haferflocken zu tun hatten.
Der Hafer, den es offenkundig schon sehr, sehr lange gibt, erlebt ja gerade, kann man von Renaissance sprechen oder wie würdest du das formulieren? Ich meine, für euch, ihr macht das schon so lange, ihr seid damit total vertraut, das ist euer Herzensprodukt. Aber wenn man jetzt mal auf das Konsumentenverhalten schaut, wie bewertest du das? Was ist da so in den letzten Jahren passiert? Klar, vielleicht springt uns jetzt an dem einen oder anderen die Hafermilch, aber darauf ist es ja gar nicht nur zu reduzieren, sondern vieles drumherum. Wie erlebt ihr das? Was passiert da in dem Markt?
Der Markt ist extrem spannend, weil Cerealien schon seit Jahrzehnten eine Rolle spielen auf dem Markt, aber der Weg hin zu einer gesünderen Cerealie und der Weg hin zu einer ausgewogenen Vollkornernährung hat sich erst in den letzten 15 Jahren wirklich herausgebildet. Seitdem wird Hafer als das absolute Superfood bezeichnet und das ist natürlich ein Effekt, über den wir uns sehr freuen. Wir haben auch die Kategorie in Zeiten, in denen Hafer nicht so berühmt war, nach vorne getrieben und versucht, die Vorteile des Hafers zu kommunizieren. Aber man kann wirklich sagen, ungefähr vor 15 Jahren fing das an, dass der Trend sehr spürbar war, dass Menschen wesentlich mehr auf ihre Ernährung geachtet haben, wesentlich mehr auf ihr Frühstück geachtet haben. Und was jetzt dazu kommt, ist eben nicht nur das Bewusstsein für Gesundheit und für Ausgewogenheit und für Vollkorn, sondern auch das Bewusstsein, veganer sich zu ernähren, pflanzenbasiert sich zu ernähren, eben auch Milchprodukte durch Milchersatzprodukte zu ersetzen. Und das ist eben auch die Geburtsstunde, beziehungsweise das sind die wichtigen Jahre des Haferdrinks. Und dementsprechend sind es eben viele Trends, die der Hafer momentan bespielt.
Also der Zeitgeist hat sich verändert. Und was macht ihr für Beobachtungen in Bezug auf eure Zielgruppen? Gibt es dort in den, sagen wir mal, der Bestandszielgruppe, mit der ihr vielleicht auch mitgewachsen seid, gibt es dort nochmal Veränderungen? Und in Verbindung dazu die neue Generation, wie hat sich deren Verhalten vielleicht verändert?
Ja, wo man ein bisschen unterscheiden muss, ist zwischen den Verbrauchern, den Shoppern und am Ende denjenigen, die uns kennen und kennen der Marke, die allerdings vielleicht nicht immer kaufen. Was halt sehr spannend ist, ist, dass wir in unserer Käuferbestandszielgruppe merken, dass sie sich sehr prägen lässt von neuen Ernährungsgewohnheiten, auch den Ernährungsgewohnheiten ihrer Kinder, für die sie einkaufen. Weshalb wir sagen, wir haben viele Verbraucher und Verbraucher aus der Potenzialzielgruppe der nächsten Generation, der Next Gen zwischen 18 und 39. Allerdings die ganz Jüngsten kaufen noch nicht selber ein, sondern lassen durch ihre Eltern einkaufen. Und wir merken eben doch ein großes Bewusstsein hin zur Gesundheit, großes Bewusstsein, aber auch hin zu Genuss. Also der Genussbereich bleibt nach wie vor relevant, aber es ist eben ein Genuss mit Purpose, ein Genuss mit Verantwortung und ein Genuss, der im Regelausnahmeverhältnis eben nochmal sich anders verhält als noch vor 25 Jahren, 30 Jahren, in dem das Bewusstsein noch nicht so dafür geschaffen worden ist, was man ist, sondern es ist alles sehr bewusst geworden. Darüber spielt eine Rolle Nachhaltigkeit, ein sehr authentisches Nachhaltigkeitsbedürfnis, was in der Zielgruppe, sowohl in der Potenzialzielgruppe als auch unter den jetzigen Verwenderinnen und Verwendern von Köln relevant wie nie ist. Und da ist es halt extrem wichtig, dieses Bedürfnis durch authentische Handlungen, authentische Maßnahmen zu unterlegen und eben nichts weismachen zu wollen, was am Ende nicht belegbar ist.
Wie übersetzt sich das in die Produkte? Mit was für Produkten seid ihr jetzt unterwegs und was für Trends beobachtest du?
Wenn wir beispielsweise den Trend hin zu einer verantwortungsvollen Indulgence machen, also ein Belohnungseffekt, ja, ich möchte mir was gönnen, das kennen wir alle und ich glaube, das sollten wir auch nicht vergessen, dass es das nach wie vor gibt und auch sich in Zahlen äußert, dass das wirklich noch eine relevante Thematik ist. Das verbinden wir mit einem zusätzlichen verantwortungsvollen Moment und zwar haben wir ja jetzt ganz neu auf den Markt gebracht Haferkissen mit einem starken Vollkornanteil, aber eben auch einer veganen Füllung, also es ist eine vegane Schokocreme bzw. eine Milchcremefüllung, die vegan ist. Und natürlich bespielt das den Belohnungseffekt, aber es ist eben auch ein veganer Belohnungseffekt spricht eben jene an, die eben auf tierische Nahrungsmittel verzichten möchten, zumindest zum Frühstück. Das Zweite, was wir auch gesagt haben im Bereich Knuspermüsli, haben wir uns überlegt, als eine Marke, die in den 70er Jahren das erste Schokomüsli auf den Markt gebracht haben, wieso muss eigentlich ein Schokomüsli Schokolade enthalten. Das klingt ein bisschen komisch, aber wir haben uns gesagt, wie wäre es denn mit einer Schokolade in ein Müsli oder ein Müsli mit Schokolade herzustellen, das auf einer kakao-alternativen Basis entsteht. Und so haben wir uns zusammen mit dem Startup Planet A Food zusammengetan und haben ein Müsli auf Basis von sogenannten, also Choviva heißt die Zutat. Das ist eine Kakao-Alternative auf Getreidebasis, die wir in dieses Müsli reingepackt haben. Und schmeckt halt wie Schokolade, ist es aber nicht. Und ist halt auch wieder ein Indulgence-Moment, aber eben veganer Indulgence-Moment. Und das sind halt die Thematiken, die wir dieses Jahr und letztes Jahr bespielt haben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir das Thema Zucker nochmal angehen werden. Ja. Wir haben das schon jetzt begonnen dieses Jahr, indem wir den Haferdrink mit 0% Zucker und auch die Barista-Variante rausgebracht haben. Und wir gucken uns eben genau an, dass wir auf der einen Seite eben den verantwortungsvollen Genuss, eben aber auf der anderen Seite eben das Clean Labeling und die Frage, kann ich noch bewusster auf meinen Zucker- und Fettkonsum achten, das alles unter der Marke abspielen dürfen und trotzdem authentisch dabei bleiben und transparent kommunizieren.
Wenn wir die Wertschöpfungskette jetzt einmal zurückgehen in Bezug auf Anbau, Produktion, gibt es da über die vergangenen Jahre, Jahrzehnte auch nochmal wesentliche Veränderungen und mit welchen Herausforderungen seid ihr da konfrontiert?
Ja, das kann ich sogar sehr gerne sagen. Also in den 50er, 60er Jahren hat Köln sehr starken Wert darauf gelegt, Australhafer für Sourcing einzusetzen. Es gibt allerdings aufgrund von zollrechtlichen Bestimmungen Schwierigkeiten, an Australhafer ranzukommen. Deswegen hat man damals schon gesagt, man switcht oder man wechselt zu skandinavischem Hafer, hervorragende Qualitäten hat. Und der Trend Richtung Regionalität ist jetzt immer stärker geworden. Deswegen fokussieren wir uns jetzt vermehrt das Repertoire an lokalen und regionalen Vertragsbauern größer zu machen. Wir sind bei Biohafer zu 100% regional vertreten. Und ansonsten sourcen wir eben finnischen Hafer zu einem großen Anteil. Und uns geht es eben darum, eben nicht nur eine Rohstoffsicherung zu haben in dem Zusammenhang, sondern auch von Seiten der Industrie eben Landwirtinnen und Landwirte davon zu überzeugen, vermehrt in den Haferanbau einzusteigen, denn es momentan nicht so attraktiv ist. Es ist eher zurückgegangen und wir müssen eigentlich Anwälte sein von regionalem Haferanbau und Menschen hier unterstützen, sich sourcing-seitig oder landwirtschaftsseitig für dieses Getreide zu entscheiden.
Ah, okay. Und was sind das so für Mengen? Wie viel Hafer verarbeitet ihr so im Jahr? Pi mal Daumen.
Wir verarbeiten über 70.000 Tonnen im Jahr Hafer. Und wir sind da bei 10.000 Tonnen Biohafer ausschließlich aus Norddeutschland und 35 Tonnen konventionellen Hafer aus Norddeutschland und dann 25.000 Tonnen konventionellen Hafer aus Finnland. Und wir haben auch eine Verbindung zu Finnland. Wir haben viele Kolleginnen, die sehr viel auch im finnischen Netzwerk sich ja austauschen im Milling-Bereich. Das ist ja ein sehr auch Norddeutschland und Skandinavien getriebenes Business. Und da ist es uns auch sehr wichtig, eben auch dort Netzwerke zu haben, sowohl zu Bauern als auch zu Mühlenkollegen und sich da auszutauschen über die neuesten Trends.
Wir sind, ja, habe ich eben kurz erwähnt, auch kurz über das Gelände gegangen und ihr habt, das haben wir uns in der Vorbereitung angeschaut, was ich sehr schön fand, euren Purpose, den habt ihr ja gar nicht entwickelt, den habt ihr quasi freigelegt. Der war sicherlich immer da und ihr habt die richtigen Worte dafür gefunden und ihr habt das, finde ich, schön aufbereitet. Also die ganzen normativen Elemente, die euch ausmachen als Unternehmen. Mit dem Werk 1 ist das, glaube ich, kann man auch nachsehen auf eurer Website. Kannst du uns an dem Prozess und an euren Gedanken und letzten Endes ja auch so an dem Zusammenspiel dessen, was du jetzt teilweise angerissen hast in Bezug auf Verantwortung, Nachhaltigkeit, wie hat das zusammengefunden? Tradition, natürlich auch, was du kurz ausgeführt hast, neue Verbrauchergeneration. Wie war das für dich? Wie hat sich das angefühlt? Das Unternehmen begleitend, jetzt noch mehr Verantwortung übernehmend. Wie war das so und wie habt ihr das gestaltet?
Genau, vielleicht erstmal, du hattest es völlig richtig angesprochen, es ist das Werk 1. Wir nennen es auch die Zukunftsmühle. Warum das Werk 1 unser Purpose House geworden ist, dort ist der Ursprung. Also wir haben einen relevanten Teil unserer Haferverarbeitung, unserer Flockierung. Und dort ist sozusagen das Mutterschiff unserer blütenzarten Kölnflocken. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen mit aller Modernität und mit allen Wünschen, die wir für die Zukunft haben, diese verknüpfen mit dem Ursprung. Und alles, was wir an Werten haben, ein bisschen trennen von den Konventionen, die man abstreifen lassen kann. Ja, wo man sagen kann, sind sie noch zeitgemäß? Ein Outfit beispielsweise, immer mit Krawatte kommen in die Arbeit, das ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß, aber zeitgemäß sind die Werte, die uns miteinander verbinden. Und das Allerwichtigste, was ich gesagt habe, als ich vor 2 Jahren gesagt habe, lass uns in diesen Purpose-Prozess gehen, sich nicht zu festzuhalten an dem Wort Purpose, sondern darüber mal sich zu überlegen, wieso stehen wir eigentlich alle morgens auf? Und da haben wir einen großen Prozess zusammen mit allen Mitarbeitenden hier im Unternehmen, mit Familie und mit Management. Und da haben wir uns zusammengesetzt und erstmal überlegt, was läuft eigentlich bei uns nicht gut? Was läuft bei uns gut? Wie wollen wir es zukünftig machen? Und was prägt uns seit vielen Jahrzehnten? Und da kam dann ein großer Satz heraus. Und zwar, dass wir Menschen stärken wollen, die Gesellschaft, die Welt, den Planeten, aber vielleicht auch einfach ihre Familie oder sich selbst zu stärken. Und so kam der Purpose, du stärkst die Welt und wir stärken dich zustande. Und darunter ein Regelgerüst aus Werten wie Teamgeist, nach wie vor, also der Zusammenhalt ist ja sehr, sehr gut hier. Ein holistisches Nachhaltigkeitsverständnis aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Richtung. Dann den Bereich Unternehmertum, weil es uns wichtig ist, dass hier unternehmerisches Handeln vom Praktikanten bis hin zum Geschäftsführer halt vorhanden ist. Und das wollen wir auch ermutigen. Und dann das ganze Thema Zukunftsfähigkeit bei aller Tradition. Tradition ist kein Selbstzweck. Wir wollen innovativ in die Zukunft blicken und fordern das auch ein. Und daraus entstand so eine Art, ich sag mal so, der ideale Peter Kölner. Die ideale Peter Kölnerin ist eine mutige Unternehmerin, Unternehmer mit Macher-Mindset und dem Herz am kernigen Fleck. Und das ist immer Grundlage unseres Recruitings, aber auch Grundlage der Tatsache, ob wir hier in der Zusammenarbeiten verlängern oder entwickeln und Perspektiven aufzeigen.
Ich liebe das, Herz am kernigen Fleck. Das können sich, glaube ich, alle gut merken. Du hast kurz angeschnitten, auch das Thema Innovation. Wie funktioniert das bei euch? Wie darf man sich das vorstellen? Also wenn jetzt so neue Produkte auf den Markt kommen, wie arbeitet ihr da?
Ja, neue Produkte müssen natürlich nicht nur also innovativ sein im Sinne von etwas Neues sein. Sie müssen auch verbunden werden mit dem richtigen Konzept. Sie müssen ein Need bei Verbraucherinnen und Verbrauchern oder bei Shopper und Shoppern auslösen. Und sie müssen halt konzeptionell richtig aufgesetzt sein. Was wir machen, um sozusagen immer genügend Ideen vorhanden zu haben, wir haben erstmal ein unternehmensweites Ideenmanagement. Das heißt, jeder Mitarbeitende kann eine Idee äußern, auch eine Produktidee äußern oder eine andere Optimierungsidee, die er hier hat. Und im engeren Sinne haben wir im Rahmen unseres Innovationsmanagements haben wir wie ein Funnel. Das heißt, du hast eigentlich laufend Produktideen, Konzeptideen, die wir wie ein großes Brainstorming sammeln. Mhm. Und dann gucken wir uns an, zusammen auf der einen Seite mit Ernährungswissenschaftlern, die wir hier vor Ort haben, und Ökotrophologinnen und Ökotrophologen aus Produktentwicklungssicht und auf der anderen Seite aus prozesstechnologischer Sicht. Wie sehr können eigene Produkte hier zum Beispiel vor Ort produziert werden, mit welchen technologischen Voraussetzungen, inwieweit braucht man beispielsweise eine Partner im Rahmen eines Co-Creation-Prozesses oder welche Produktionspartner braucht man, und daraus entsteht dann ein Konzept, das sich meistens verbinden lässt und führen lässt durch unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Brandmanagement, die natürlich überlegen, wie können wir das verknüpfen mit einem Verbraucher-Need? Und so kommt dann auch ein Produkt zustande, das am Ende auch relevant ist und das auch nachhaltig erfolgreich ist. Und das ist ja unser Ansinnen.
Welche Bedeutung misst du Marke bei? Ich meine, ihr seid offenkundig ein Markenartikler. Wie lebst du, wie lebt ihr Marke?
Was wichtig ist oder mir persönlich extrem wichtig ist, ist, dass Marke eine gedeckte Währung sein muss. Das heißt, Marke kann nicht Sachen versprechen, die am Ende das Produkt nicht hält, sondern Marke muss eine ganz klare Botschaft entsenden, einen funktionalen Benefit haben und es verknüpfen am besten mit einer emotionalisierenden Botschaft, die aber das Produkt hält. Und wir sind tatsächlich Markenunternehmen seit über 100 Jahren und wir sind auch ausschließlich Markenunternehmen.
Wir haben am Anfang hast du ein bisschen erzählt, wie so dein Einstieg war und im Vorfeld hast du aber auch noch mal ganz konkret geschildert und da will ich darauf hinaus, weil ich es spannend finde und das glaube ich auch für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die dann jetzt auch in so eine neue Rolle hineinkommen, relevant ist, wie du dich strukturierst. Also wie schaffst du für dich persönlich vor dem Hintergrund, dass du ganz viel bewegen willst, dass du ganz viele spannende Trends ja auch erkennst und siehst und umsetzen willst und die Organisation gleichzeitig bewegen. Wie strukturierst du dich? Wie machst du das? Wie findest du die Balance?
Ich glaube, das ist die Challenge. Einfach die Frage ist, wie man es dann nicht hinkriegt oder wie man dann daraus lernen kann. Also ich hatte mir tatsächlich, bevor ich im Mai gekommen bin, so eine Art Plan gemacht, habe dann gesagt, ich möchte ganz gerne mit jedem Menschen, der mir direkt berichtet oder der mit mir direkt zusammenarbeitet und wo eben keine Führungskraft zwischengeschaltet ist, einmal die Woche eine Stunde sprechen. Ich möchte genügend Zeit haben für Abteilungsleiterrunden, für Geschäftsführungsthematiken, für Strategie und mein Kalender war dann schön gefüllt und jetzt merke ich in den ersten 100 Tagen natürlich, manche Meetings dauern kürzer, manche länger, manche braucht man öfters zu sprechen und vielleicht die erste E-Mail erst abends um 6:30 anzugucken. Ich denke, das eine ist, sich gut zu planen und sich einen Plan zurechtzulegen und das andere ist, sich das auch nach einer Zeit anzugucken, gucken, wie man das adjustiert. Mir ist wichtig, ansprechbar zu sein, auch viel noch von den Menschen, die hier seit langen Jahren arbeiten, auch zu lernen und in einem Art kooperativen Zusammenwirken eben die Zukunft des Unternehmens zu gestalten. Und das setzt Austausch voraus.
Das fand ich gut und spannend. Du hast das eben auch gesagt, eben den Zukunftstag, den ihr, ich weiß nicht, wann ihr den eingeführt habt, aber wo ihr bewusst zusammenkommt und euch offensichtlich mit Zukunftsfragen beschäftigt, aber gleichzeitig auch diesen wunderbaren historischen Ort hier habt. Wie nutzt ihr das für euch als Organisation und worauf fokussiert ihr euch? Und ich frage deshalb, weil ich glaube, in der Frage, in der ja viele Unternehmen stehen, der Transformation, es ja auch immer wieder darum geht, natürlich, wie schafft man Zukunftsfähigkeit, wie kann man aber auch Tradition, Historie, wie kann man daraus eigentlich auch Stärke entwachsen lassen? Vor dem Hintergrund, dass wir ja ehrlicherweise sagen müssen, gehen ja auch teilweise Ängste und Sorgen mit Zukunft einher für den einen oder anderen, das zu nehmen und, wie du das ausgeführt hast, Mut machen zu wollen, auch so eine gewisse Angriffslustigkeit natürlich auch zu verspüren, zu realisieren mit euren Produkten, mit dem Unternehmen. Wie nutzt ihr diesen Zukunftstag oder generell vielleicht andere Routinen, die ihr noch habt, wo ihr euch zusammentrommelt?
Ich denke, je abstrakter ein Problem ist, desto mehr Angst hat man davor. Und wenn man dieses abstrakte Problem auch noch verbindet mit irgendwelchen Schlagwörtern wie Change, Transformation, dann erzeugt das manchmal auch mehr Ablehnung als tatsächlich Befürwortung. Ja, oder also man hat halt schon ein bisschen überlegt, was steckt denn dahinter. Was wir machen, ist jetzt zum dritten Mal in Folge mit der Zukunftskonferenz in unserer Zukunftsmühle, also im Werk 1, treffen wir uns präsent, jetzt nicht remote, sondern wir kommen zusammen und wir nutzen diesen Tag als alle Mitarbeitenden aus Verwaltung und auch aus Produktion und teilen ihn in dreierlei auf. Und zwar einmal mit einer Brain Food Session. Das heißt, wir fragen jemanden extern, ob er einen Vortrag halten kann, einen Speaker, der sich überlegt, wie gerade, was für große Themen gerade draußen sind. Wir freuen uns dieses Jahr Viva Con Aqua begrüßen zu können, wo es eben darum geht, wie hat es diese Brand geschafft, Menschen dazu zu bewegen, das Produkt zu kaufen und dafür dann für sauberes Trinkwasser einzustehen. Und das Zweite ist, was wir machen werden, wir werden die Ergebnisse der Mitarbeitendenbefragung aufbereiten und eben Gelegenheit geben, einmal zu gucken, wie können wir den Purpose oder unsere Werte mehr implementieren, noch mehr danach leben und wie können wir vor allem dafür sorgen, dass wir an unserer Kultur noch weiterarbeiten können. Und das war mir eben sehr wichtig. Wir haben, als ich gekommen bin, erstmal eine Mitarbeitendenbefragung gemacht, weil mir wichtig ist zu wissen, wo drückt der Schuh, was kann ich besser machen, was sind die Themen, die wir angehen müssen. Und je transparenter ich die Ergebnisse dort aufführe und je mehr wir darüber sprechen, was, wo wirklich der Schuh drückt und diese Menschen sehen und auch zeigen, dass kein Feedback ungehört bleibt, desto mehr sind diese Menschen Teil des Prozesses und Teil der Zukunft, die sie selbst gestalten sollen. Und der dritte Teil ist eben Teambuilding, was mir ganz wichtig ist. Wir haben ja einen Produktionsbetrieb vor Ort und eine Verwaltung und das sind Menschen, die nicht jeden Tag miteinander arbeiten, aber sie sollen Teil eines gemeinsamen, eines einzigen Teams sein. Deswegen müssen wir Gelegenheit zum Austausch bieten und auch das, ja, die Gelegenheit schaffen, dass vielleicht Freundschaften über die eigenen Bereiche hinaus entstehen und dass der Zusammenhalt dann wieder gestärkt wird. Und das ist die Zukunftskonferenz auf der einen Seite. Es ist aber auch das, was wir monatlich machen. Wir veranstalten monatliche Townhalls. Da geht es im Wesentlichen darum, zu schauen, was ist in den Abteilungen los. Also auch dort das Informationswesen eben noch besser zu gestalten. Und mir ist zum Beispiel ganz wichtig, ich selber mache auch was. Ich schreibe jede Woche eine E-Mail an alle Mitarbeitenden, wo ich so grundsätzlich mal Themen, die gerade anstehen, also zum Beispiel das Statement von Julian Nagelsmann zur WM, einmal besprochen habe oder ja mal unser CFO war jetzt gerade auf einer Haferente dabei, hatte Fotos geteilt. Also manchmal sind es auch die kleinen Dinge.
Habt ihr, wie macht ihr das ganz praktisch? Finde ich noch interessant, spannend. Macht ihr das übers Intranet? Also Mail hast du gerade gesagt. Macht ihr nochmal Videocasts? Ich habe wahrgenommen, du trittst ja auch in Erscheinung. Jetzt zum Beispiel für das Produkt. Wir haben eben nochmal darüber gesprochen. Overnight Oats war richtig, ja. Also was die Zubereitung anbelangt, könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Setzt du da bewusst Akzente, indem du sagst, du musst bestimmte oder verschiedene Medien zum Einsatz bringen oder geht es dir am Ende tatsächlich einfach um die Message als solche?
Was, glaube ich, sehr wichtig ist, ist nicht, dass Menschen, die hier arbeiten, das Gefühl haben, dass sie aus der Zeitung erfahren, was hier abgeht, sondern mir geht es darum, durch eine gute interne Kommunikation erstens die Herausforderungen zu kommunizieren, aber auch den Weg zum Ziel und auch vor allem Menschen in den Vordergrund zu stellen, die an diesem Ziel mitgewirkt haben. Also Sichtbarkeit nicht nur meiner Person, sondern der Menschen, die hier wirklich was reißen. Und das Zweite ist, ich bin jemand, der gerne das, woran er glaubt, dann auch kommuniziert und zwar nach außen, aber auf eine glaubwürdige, irgendwie angenehme Art und Weise. Und deswegen probiere ich das eine oder andere Tool momentan aus, ob es jetzt ein TikTok ist oder ein Instagram, wo ich, wenn ich an was glaube, dann glaube ich das auch und kann es jedem gegenüber kommunizieren.
Ja, liebe Friederike, das waren fast die perfekten Schlussworte. Wie ihr wisst, es gibt ja immer noch mal einen Abschluss. Wir haben jetzt zum Ende hin über Zukunft gesprochen und Zukunft ist so gesehen auch das Stichwort. Denn eine Frage muss immer noch erlaubt sein. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst bei all den Themen, die du hier bewegen möchtest, aber steht vielleicht doch noch etwas auf deiner Bucketlist, ein Ferntraum, den du verraten kannst, den du irgendwann mal in die Tat umsetzen möchtest?
Ja, sehr gerne. Also ich bin ein großer Freund von Natur und immer so, wenn man hier so viel im Büro ist, dann träumt man natürlich auch mal die eine oder andere Tour zu machen und ich würde so gerne mal den Jakobsweg gehen. Das ist so auf meiner Bucketlist, also so eine persönliche Reise und ja, vielleicht kann ich das auch mal mit dem einen oder anderen Menschen aus dem Team hier machen. Ich würde es auch cool finden, wenn wir mal so eine Art Team-Experience hätten, aber ja, das wäre so sowas, was ich gerne mal machen würde.
Sehr schön. Also ganz lieben Dank, dass du uns hier empfangen hast und einen Einblick gewährt hast in euer Unternehmen, deine persönliche Reise, eure Reise und wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft.
Ganz herzlichen Dank.